Okay, also heute geht es um digitale Abhängigkeiten in der E-Mobilität und Alternativen. Ich versuche gut durchzukommen und danach können wir gerne noch Fragen dazu beantworten, die wird es mit Sicherheit geben. Zunächst erstmal ganz kurz, wer den Vortrag jetzt sozusagen direkt am Laptop gucken will, der kann das also hier mal schnell abscannen. Das führt zu den Folien, dieser QR-Code. Und ich würde schon mal ganz kurz noch eine Kleinigkeit sagen zu mir vielleicht. Ich bin also selber mal hier aus der TU Chemnitz irgendwann rausgefallen als Informatikstudent. Bin jetzt in Glauchau als Professor auch in der Informatik tätig. Und das Thema liegt mir zum einen am Herzen, zum anderen verbindet es mich aber auch mit meiner Arbeit. Also von daher ist es also ein besonders interessantes Thema für mich. Genau. Kurze Vorstellung und die Agenda. Wir wollen uns also ein bisschen unterhalten über Daten im System der Elektromobilität. Da kommt nämlich eine ganze Menge zusammen, werden wir dann gleich sehen. Wir haben Barrieren im System, natürlich deswegen die Abhängigkeiten. Und ich werde noch so zwei, drei Alternativen nennen, aber erwarten Sie da nicht zu viel. Und dann werde ich das Ganze auch noch zusammenfassen. Dann können wir gerne dazu ins Gespräch kommen. Vieles dabei basiert auf natürlich meiner Erfahrung und auch der Erfahrung von anderen. Wir haben also immer mal wieder Studentenprojekte in verschiedenen Studiengängen, die wir da durchführen zu den Themen. Und da ist mittlerweile eine ganze Reihe an Informationen auch zusammengekommen, die sich mal lohnt, auch in einem größeren Plenum mal darzulegen. Und diese Linux-Tage bieten natürlich hervorragende Gelegenheit, weil digitale Souveränität gerade eben das ist, was uns hier bei der E-Mobilität in der Regel relativ stark fehlt. Ja, E-Mobilität, was ist das eigentlich? Also für die allermeisten, die werden das vielleicht kennen, die schon mal ein E-Auto gefahren sind, es fährt sich nicht anders wie ein Verbrenner, erstmal genau das Gleiche eigentlich. Interessant wird es vor allem beim Tanken bzw. Laden. Ja? Sieht man hier vielleicht auch so ein bisschen. Und wie Sie auch Ihr Fahrzeug, bedient. Ne? Meistens hat man ja so eine App heutzutage dazu, da kann man irgendwie so eine Standheizung aktivieren, da kann man verschiedene Routen vielleicht auch vorplanen, da kann man gucken, wie der Reifendruck ist, wo man zuletzt war, ob man wenig oder viel verbraucht hat. Und auch jetzt neuerdings kann man Servicetermine bei der Werkstatt buchen, man kann irgendwie die Rädereinlagerung managen und dergleichen Dinge mehr. Das ist noch gar nicht so verschieden. Verschieden wird es dann vor allem, wenn wir an die Ladesäule fahren. Weil dann geht der Spaß nämlich los. Da haben wir also zum einen Karten, mit denen wir da das Ding freischalten können. Wir haben Apps, mit denen wir das können. Manche Anbieter können auch nur das eine oder nur das andere. Viele können beides. Und wir haben vor allem die Pflicht, eigentlich so ein Smartphone haben zu müssen, weil sonst finden wir nicht raus, wie viel es gerade kostet. Ja? Wenn ich nur die Ladekarte ranhalte, zeigt das halt nichts an. Ja? Das ist also eine große Schwierigkeit. Da werden wir nachher noch dazu kommen. Ja, wie aktiviere ich das jetzt mit so einer Karte? Ich gehe da also hin, lade das oder halte die Karte also ran an die Ladesäule und damit wird das dann freigeschaltet. Ihr seht vielleicht auch, wenn man so ein paar Apps sammelt, dann geht das relativ schnell. Man hat sehr viele. Ich habe das vorhin schon mal draufgeschrieben. Also aktuell sind es bei mir 21. Je nachdem, wo man da so hinfährt, ist halt da mal das günstiger oder mal das günstiger. Kommen wir dann am Ende auch nochmal dazu. Das macht nicht jeder, gebe ich zu. Bin da vielleicht auch ein bisschen Exot dabei. Aber ich sag mal, wenn man tatsächlich den günstigsten Preis haben möchte, dann hat man echt viel zu recherchieren. Gut. Nächstes, wir haben die Apps. Und was finden wir denn jetzt in diesen Apps? Also wir finden zum Beispiel die Ladestation. Das ist noch das Einfachste. Wir finden aktuelle Preise. Nicht immer, sage ich auch gleich noch. Wir können teilweise zu den Punkten navigieren. Da können wir dann auch Fremdsoftware nutzen, aber manchmal ist das tatsächlich auch eingebaut in die Stromanbieter-Apps. Wir können die Ladepunkte in aller Regel über die App freischalten. Wir können manchmal den Ladevorgang überwachen. Ein Beispiel sehen wir hier links zum Beispiel, das ist die 1-Energie hier aus Chemnitz. Da können wir sowas sehen wie, wie lange lade ich denn jetzt schon und wie viele Kilowattstunden sind denn schon drin, wie viel Kosten habe ich denn schon verursacht, weil die Kosten setzen sich auch aus verschiedenen Bestandteilen zusammen, die also schon mal ein Elektroauto öffentlich aufgeladen haben. Da ist so eine Kostenfalle relativ schnell erreicht. Ja, da hat man so eine Blockiergebühr zum Beispiel und da kann man also auch gut Geld bezahlen, indem man da einfach nur rumsteht. Und man kann natürlich entsprechend vielleicht auch Rechnungen einsehen. Ne? Also das sind alles so typische Dinge, die man mit so einer App tun kann. Und jetzt, da kommen wir gleich zu den Daten. Und bei den Daten habe ich das jetzt mal versucht, so ein bisschen überblicksmäßig darzustellen. Aber ihr seht schon, es ist echt viel. Und vor allem ist es auch sehr, wie soll ich sagen, invasiv teilweise. Ja? Also wir haben zum einen die Daten aus dem Auto, klar, ne? Eingebaute SIM-Karte ist jetzt überall drin. Wir können verfolgen, wo sich unser Auto befindet. Das kann man also meistens über die App auch zeigen. Wir haben verschiedene andere Funktionen, wie zum Beispiel Batteriestandsanzeige oder ich kann auch die Sitzheizung einschalten, ausschalten. Ich kann irgendwelche Abos buchen. Ja. Alles das haben wir hier. Und wenn ich mir das hier hinten mal angucke, Datenschutz, naja, da entstehen sehr umfangreiche Profile. Ja, das ist ganz normal, das kann man gar nicht verhindern und das muss man irgendwie beachten. So, dann haben wir die Navi-Apps, ist gleich das nächste. Auch da bietet sich allerdings jetzt nicht so viel Unterschied zum Verbrenner. Ne, dort haben wir Standortverlauf, Suchen und so weiter, Interessen kann man daraus finden. Haben wir halt auch schon viel dazu gehört, digitale Souveränität in dem Zusammenhang. Bei den Lade-Apps wird es dann wieder noch interessanter, weil hier kommen dann so Sachen dazu wie Lieblingsorte. Ja? Wo fahre ich immer wieder hin? Das kann man in so einer Lade-App tatsächlich sehen. Ne? Wo wohnt jemand auch? Weil der lädt dann da immer zum Beispiel. Dann kann man auch so Auslastungsanalysen fahren, wenn man also diese Daten hat. Was ganz praktisch ist für die Betreiber, aber für den Kunden weiß ich jetzt nicht. Ne? Man kann da die Preise schön erhöhen, wenn die Säule gut ausgelastet ist zum Beispiel. Auch hier das Datenschutzrisiko vielleicht so mittel, vielleicht, würde man mal so sagen. Und bei den Ladekarten ist es auch nicht ganz anders. Nur man hat halt keinen Bildschirm dazu. Ne? Man kann dann entsprechend ist man genauso gläsern und es wird alles Mögliche erfasst. So. Was sieht man denn jetzt als Kunde? Also Sie sehen eigentlich, oder ihr seht nur das Grüne. Das Rote, das sieht man meistens gar nicht. Und bei den roten Sachen sind aber ein paar Sachen dabei, wo er vielleicht sagt, warum sieht man das nicht? Zum Beispiel geladene Kilowattstunden. Das zeigt die App einfach gar nicht an. Ja? Die zeigt nur vielleicht den Ladestand an, aber wie viel der jetzt wirklich reingeht, wird man nicht drüber informiert. Ne? Also zum Beispiel ist das zum Beispiel bei Mercedes so. Wir haben so Sachen wie Batteriestandsanzeige im Fahrzeug. Es ist auch so ein Ding. Ja? Also ich kriege manchmal tatsächlich nur die noch verfügbaren Kilometer angezeigt und nicht den Batteriestand. Also solche Sachen werden uns regelrecht verschwiegen. Auch sowas wie Lieblingsorte, Auslastungsanalysen, das sieht man als Kunde eigentlich nicht. Das sehen eigentlich nur die Betreiber. Ne? Also man kann aus den Daten sozusagen eine ganze Menge machen. So, also haben wir jetzt erstmal einen Überblick verschafft, was wir alles so an Daten haben. Können wir auch gern später nochmal ein bisschen genauer drauf eingehen. Das meiste sollte aber irgendwie, denke ich, auch einleuchtend sein. Und als nächstes sollten wir uns mal über die Konsequenzen von dem Ganzen unterhalten. Denn was passiert denn hier eigentlich? Ja? Stellen wir uns jetzt mal vor, wir haben so ein Benzinfahrzeug und fahren immer mal in die Tankstelle. Das Einzige, wenn wir dort mit Bargeld bezahlen, kann das eigentlich niemand nachverfolgen. Ja? Es sei denn, man hat jetzt irgendwie eine Kamera, die da dort steht und die Fahrzeuge alle filmt. Wenn wir öffentlich laden mit der Elektromobilität, sind wir also in mehreren Kategorien quasi nachvollziehbar. Zum einen vom Fahrzeug, dann natürlich vom Stromanbieter und eventuell auch noch von dem Navi-Dienst, den wir benutzt haben, um die Säule zu finden. Also da kommen eine ganze Menge mehr an Daten zusammen und das läppert sich ganz schön. Und das nächste ist dann auch, diese Daten, haben wir gerade gesehen, sind in aller Regel sensibel. Die sind nämlich gut dazu geeignet, Bewegungsprofile zu erstellen und sich über die Leute, die da so laden, einen guten Eindruck zu verschaffen, auch deren Vorlieben, ja, zu welchem Supermarkt die fahren. Da steht nämlich auch eine Ladesäule, die kann man dann benutzen und so weiter und so weiter. Ja. Und die Anzahl der Akteure im System, die nimmt ebenfalls zu. Ja, das ist also auch so eine Sache, die können wir da gar nicht verhindern. So, und jetzt gucken wir uns mal eigentlich an, was die Datenschutzgrundverordnung da so eigentlich will. Also was waren denn die Ziele mal? Datensparsamkeit, professioneller Umgang mit sensiblen Daten, klare Verantwortlichkeiten und Sorgfaltspflichten. Also da würde ich jetzt mal sagen, so aus meiner Sicht, bewegen wir uns da eigentlich immer genau ins Gegenteil, ne? Mit dem, was wir hier bei der Elektromobilität sehen. Ich habe das hier auch nochmal versucht, so ein bisschen darzustellen. Die Schwierigkeit dabei ist, das können wir eigentlich auch nicht verhindern. Ja, wo liegen denn jetzt aber die Barrieren im System? Weil diese Daten zu erheben ist ja erstmal kein Verbrechen. Das kann man ja machen. Das ist auch durchaus begründet, dass man die Daten braucht. Aber so ganz so einfach ist es dann doch nicht, weil wir haben schon ein paar Barrieren im System. Also zum einen kommen wir an die allermeisten Daten überhaupt nicht ran, als Kunde nicht und auch als Fremdanbieter, der vielleicht einen zusätzlichen Dienst zur Verfügung stellen möchte, kommt da keiner ran. Ne? Also das heißt, wir haben hier diese Fahrzeugdaten. Wir können sozusagen nichts exportieren. Die einzigen, die das eigentlich abrufen können, sind die Fahrzeughersteller. Die können das übrigens tatsächlich. Es gibt nämlich tatsächlich auch Lade-Apps, die man mit den Daten des Fahrzeugs verbinden kann. Also in Deutschland habe ich das noch nicht gesehen, aber in Schweden zum Beispiel funktioniert das. Und da fragt man sich schon, also ich darf die Daten nicht exportieren, aber ich kann sie mit einem anderen Anbieter verbinden, damit der mir dann einen Dienst zur Verfügung stellen kann, den ich zusätzlich bezahlen muss. Ist schon eine super Sache, muss ich sagen, hervorragend gelöst, aber prinzipiell sind die Daten da. Also das kann man auf jeden Fall sehen. Bei den Ladedaten ist es ganz ähnlich. Ja, Sie haben zwar am Ende eine Rechnung, aber für den Kunden ist die Rechnung im Grunde nicht maschinenverarbeitbar. Also was Sie eigentlich bräuchten, wäre sowas wie ein Excel-Export. Ja, dass Sie die Daten, wie zum Beispiel von einer Bank-App, mal miteinander abgleichen können. Also ich habe jetzt mal drei Anbieter, sagen wir mal Stromanbieter, bei denen ich geladen habe. Ja, dann könnte ich die sozusagen kombinieren. Kann ich aber nicht, weil ich aus meiner Rechnung quasi alles abschreiben müsste. Also es gibt quasi keine Möglichkeit, die Daten in einem standardisiert strukturierten Format irgendwie zu exportieren. Und das nächste ist dann auch noch die Fahrzeugschnittstellen. Die sind alle uneinheitlich, da komme ich gleich noch darauf zu sprechen. Und was bedeutet das denn jetzt? Oder besser gesagt, warum passiert das denn eigentlich? Naja, wir haben tatsächlich in dem Bereich E-Mobilität, im Gegensatz zum Beispiel zu Ihrem Stromanbieter zu Hause, ganz andere Verbraucherschutzregeln. Ja, bei den Stromanbietern zu Hause ist es so, ich kann einfach wählen, ne, die müssen mir das irgendwie liefern und wenn der Stromanbieter bei mir verfügbar ist, dann gehe ich auf so eine Vergleichsseite und dann kann ich das mal gucken. Elektromobilität sieht es da eher schwierig aus, weil die Verhältnisse ganz anders sind und sich der Preis auch nicht nur zusammensetzt aus Grundgebühr und verbrauchten Kilowattstunden. Das wird also schwierig. So, dann die einzelnen Anbieter haben gar kein Interesse, die Daten zu vereinheitlichen. Wenn die das nämlich machen würden, würden die sich ja viel besser vergleichen lassen. Ja? Also auch da haben wir eine gewisse Schwierigkeit. Und das Letzte ist, die Datenquellen sind in aller Regel nicht öffentlich. Also wir haben vorhin einen sehr schönen Vortrag gehört hier oder auch anderweitig schon über OpenStreetMap zum Beispiel. Ja? Da kommt man an die Daten ran. Also auch wenn Sie mit den Daten vielleicht jetzt selber gar nichts machen wollen, Sie können prinzipiell darauf zugreifen, Sie können sich auch eine App bauen, die das irgendwie ausliest und einen zusätzlichen Dienst zur Verfügung stellt. Das geht hier alles nicht. Sie kommen nicht an die Daten von Ihrem eigenen Fahrzeug, also nicht ohne viel Aufwand, werden wir dann gleich sehen. Sie kommen nicht an die Daten von Ihren Stromtarifen und Sie kommen auch quasi ganz schlecht an die Daten von öffentlichen verfügbaren Ladeinfrastrukturen. Ja, also das ist vor allem in Deutschland nicht geregelt. Ist eine schwierige Geschichte. So, es wird noch schlimmer. Also das nächste Problem ist, wenn wir partizipieren wollen, ja, was wir ja quasi müssen, haben wir ja gerade gelernt, dann können wir eigentlich auch nur mit einem Google oder einem Apple Smartphone das Ganze nutzen. Weil es gibt nur Apps, die dort in diesem Ökosystem funktionieren. Wir werden gleich sehen, es gibt eine einzige Ausnahme, oder besser gesagt, die ich kenne, aber darüber hinaus funktioniert das im Grunde genommen nicht. Also das schränkt das Ganze doch schon sehr stark ein. Es ist halt auch einfach bequem, diese Ökosysteme zu nutzen. Ne? Machen wir uns nichts vor. Die bieten schon relativ viel Komfort. Aber, haben wir vorhin auch gelernt, kostenlos ist ja nichts im Internet. Es kostet immer Daten. So, also wenn ich mich dagegen entscheiden will, habe ich eigentlich keine Chance. Was gibt es denn an Alternativen? Schauen wir mal rein. Erste Alternative ist, wir könnten versuchen, aktiv unseren Datenfootprint zu reduzieren. Ja, also wir können jetzt mal sagen, wir haben ja vorhin gesehen, wir brauchen nicht für alles gleich viel verschiedene Daten. Das heißt, wir könnten jetzt zum Beispiel aktiv versuchen, auf OEM-Apps zu verzichten. Also einfach die App, die Volkswagen anbietet, nicht nutzen. Ja, das Auto fährt ja trotzdem. Können Sie ja mal versuchen. Ja, also jeder, der im Winter mal eine Standheizung benutzt hat, der wird sich echt freuen, dass die geht. Also, ne, und wenn Sie die nicht aktiviert kriegen, weil Sie das nicht nutzen wollen, das ist echt irgendwie eine Einschränkung. Auch so Ladefortschritt sieht man dann nicht mehr. Also Sie kriegen quasi nicht raus, in welchem Zustand befindet sich denn mein Auto jetzt voll leer, mittel. Sie müssen sich das immer merken. Und andere Dinge kommen da auch noch mit dazu. Ist vielleicht noch machbar, der Verzicht auf Google und Apple Maps, das kann man leicht tun. Da gibt es also Alternativen. EVMap zum Beispiel zeigt Ladesäulen in Deutschland an oder auch gibt es diesen Nextplug von Going Electric oder eben auch die OpenStreetMap-Alternative. Das funktioniert schon. Und wir haben bei den Lade-Apps haben wir so eine gewisse Schwierigkeit. Es gibt welche, die kann man quasi auch mit einer Karte nutzen. Das wäre okay, aber wir haben vorhin auch gesehen, die Karte selbst macht das Ganze nicht wirklich besser. Ne? Weil dadurch ja trotzdem die gleichen Daten erhoben werden, nur dass wir eben keinen Bildschirm dazu haben. Gut, was haben wir noch? Prinzipiell ist mehr möglich. Hier mal zwei positive Beispiele als Alternativen. Natürlich kann man auch einfach so eine Lade-App als Webseite bauen. Ne? Schönes Beispiel hier. 1 Energie macht das zum Beispiel, ist meines Erachtens nach das einzige in Deutschland verfügbare System, wo das geht. Aber Sie können mir gerne Feedback geben, wenn Sie noch eins kennen. Und wir haben auch hier zum Beispiel für dieses Charge Price zum Finden der Preise kann man also auch eine Webseite benutzen. Das würde zum Beispiel schon mal die Feature-Phone-Nutzer abholen, die einen Browser haben, aber kein Apple und kein Google. Ja, da würde das im Grunde genommen schon mal gehen. Ich gehe mal noch einen Schritt weiter. Wir können auch Daten aus dem Fahrzeug auslesen. Da machen wir immer mal so ein paar Studentenprojekte. Das ist aber echt mühsam, weil erstens ist jedes Fahrzeug tatsächlich anders, also mindestens jeder Hersteller mal mit den Daten, die zur Verfügung stehen. Und Sie müssen sich quasi um alles selber kümmern. Sie müssen irgendwie einen Dongle bauen, den Sie ans Fahrzeug anschließen oder den können Sie auch kaufen. Da müssen Sie die Bluetooth-Schnittstelle mit einem Gerät verbinden, typischerweise ein Handy oder ein Raspberry Pi und dann können Sie die Daten eventuell auslesen und dann müssen Sie noch eine Oberfläche bauen, mit der Sie die dann irgendwie visualisieren können. Es gibt ein paar Apps, aber eben relativ wenige tatsächlich. Ja, Zusammenfassung, sind wir auch schon am Ende. Digitale Souveränität in der E-Mobilität. Sie können ja lesen, also absolute Fehlanzeige. Ja? Also wir kommen nicht an die Daten ran. Es gibt keine einheitlichen Schnittstellen und wir sind im Grunde genommen eigentlich immer auch auf Google und Apple angewiesen. Es geht einfach quasi nicht ohne. Wenn Sie es ohne machen, dann haben Sie also signifikante Komforteinbußen, die ihr vielleicht nicht braucht. Und beim Thema Barrierefreiheit, weil ja manche dann sagen, naja gut, wie viele Feature-Phone-Nutzer gibt es denn? Ist denn das wirklich eine Einschränkung? Kann man sich jetzt mal überlegen. Ich habe da mal irgendwie so eine kleine Abfrage gemacht bei Statista. Da gibt es also so verschiedene Statistiken. Auch kann man nach Altersgruppen filtern und nach Smartphone-Nutzern und so. Wenn man das mal gegenüberlegt, dann kommt man ungefähr auf 3 Millionen Feature-Phone-Nutzer in Deutschland, die genau in dem Alter sind, die also für Elektromobilität die Zielgruppe wären. Und das wäre schon irgendwie schade, oder das ist im Grunde genommen schade, weil es gibt ja für die quasi kein Angebot außer in Chemnitz. es ist eine Schwierigkeit. Ne? So, und wenn man jetzt sagt, okay, Ladekarte, ja, ist barrierefrei, ja, könnte man sagen, dazu brauche ich jetzt kein Telefon, ist super, ich sehe halt bloß den Preis nicht. Ja, das ist halt irgendwie vielleicht jetzt auch nicht so optimal. Okay, jetzt haben wir noch eine abschließende Folie. Jetzt. Was wäre denn tatsächlich nötig? Also nötig wären Kfz-Schnittstellen, wie zum Beispiel bei einem USB-C. Ja, haben wir irgendwie in der EU jetzt hingekriegt. Alle Handys kann man mit USB-C laden. Wenn man das mit allen Autos auch machen könnte, dass sie die gleiche Schnittstelle hätten, das wäre schon mal ein großer Gewinn. Also gerade für die nötigsten Sachen kann man das also durchaus auch verlangen. Finde ich jetzt keine übermäßige Hürde für die Automobilhersteller, wenn man bedenkt, dass so ein Fahrzeug heutzutage eigentlich ein fahrender Computer ist. Dann das nächste ist, man müsste es irgendwie erreichen, dass die OEMs ihre Daten öffnen. Wenn man nämlich das tut, dann kriegen wir ganz neue Geschäftsmodelle, ganz neue Innovationen. Man sieht das zum Beispiel beim ÖPNV. Also die Öffi-App wäre nicht möglich, wenn die einzelnen Betreiber sozusagen die Schnittstellen nicht geöffnet hätten und die Daten exportieren. Da geht also deutlich mehr. Und für die, ich plädiere dafür, unabhängige Register mehr zu fördern. Das ist also ganz wichtig aus meiner Sicht, weil nur darüber tatsächlich auch für uns als Nutzer die Daten irgendwie zur Verfügung gestellt werden können. Ja, jetzt habe ich noch eine Bitte vielleicht. Das war vielleicht ein bisschen kontroverser Vortrag auch. Hier gibt es eine kleine Umfrage dazu, an der ich euch bitten würde, auch ein bisschen teilzunehmen. die ist auch noch ein Weilchen offen. Man kann ja durchaus auch anderer Meinung sein. Ja, ich habe das ja jetzt vielleicht ein bisschen auch provokativ vorgetragen. Das dient auch der Kommunikation und des Diskurses. Ja? Vielleicht ist das ja, vielleicht sagen ja die meisten auch, naja, das ist ja total übertrieben, also das sehe ich jetzt nicht so. Gibt mir Feedback, gibt uns Feedback. Über den QR-Code findet ihr also eine kleine Umfrage auch dazu. Und die habe ich auch noch auf der nächsten Folie. Und die wird auch noch bis 1. April freigeschaltet sein, sodass ihr auch im Nachgang noch diese absolvieren könnt. Es sind nur 5 kleine Fragen, na, einfach mal so ein Stimmungsbild zu erzeugen. Genau, vielen Dank. Und ja, wer gerne noch Interesse hat, mich näher kennenzulernen oder vielleicht auch mal sowas selber auszuprobieren oder jemanden kennt, der gerne studieren möchte bei uns, geht in Glauchau. Und wir haben auch viele Praxispartner hier beim Chemnitzer Linux-Tag. Das ist also sehr schön. Ich habe hier mal die unten auch mit angegeben. Vielen Dank.
Vielen Dank für deinen Vortrag.
Danke. Erstmal danke für den Vortrag. Also ihr habt jetzt leider noch, so wie ich das jetzt verstehe, noch kein Projekt sozusagen initialisiert, wo man jetzt einsteigen könnte und sagen, okay wir könnten jetzt Schnittstellen bauen, um zum Beispiel von Ladesäulenanbietern, die sozusagen auf so eine Webseite zu integrieren. Weil erstens, wenn ich es jetzt richtig weiß, ich habe es nochmal nachgeguckt, wären ja alle Anbieter verpflichtet zur Transparenz dieser Sachen und wäre ja auch ein Projekt möglich, dass alle, die diese Transparenz nicht hätten, oder wenn ich dann an so einer Säule stehe, dass ich die quasi anzeige.
Das kann ich so beantworten. Ich war vor Jahren mal hier, da gibt es eine App, die heißt OpenStop. Da geht es um Barrierefreiheit von Bushaltestellen zum Beispiel, also auch noch viel mehr. Und das Problem ist, das erfasst halt einfach keiner und es gibt auch keine Sanktionen dagegen. Also ich könnte jetzt tatsächlich, ja, wenn ich an so einer Säule stehe, es sind zum Beispiel auch nicht alle Säulen ordnungsgemäß ausgelabelt. Das ist eine öffentliche Säule, da muss so ein Label ran, so ein hier, tralala, ist nicht überall dran. Aber was will ich denn machen?
Anzeigen.
Ja, kann man machen. Und das, dann passiert genau was? Ja? Also ich glaube, wir brauchen hier andere Strukturen, also wir brauchen ein anderes Denken. Ne? Also erstens
ich habe die Analyse verstanden. Ich habe deine Analyse verstanden, dass das ein Problem ist. Aber ich bin mir jetzt noch nicht klar, wohin willst du oder was initialisierst du? Du kannst jetzt fordern, dass die Scheißdinger einen USB kriegen. Also dann haue ich dir einen USB rein, aber dann gebe ich dir das Protokoll nicht frei, hast du eine Buchse, ja super. Du kannst du anzeigen oder fordern. Also ich meine, das ist für mich jetzt, ich verstehe nicht, wo willst du hin? Was willst du erreichen? Also was ist die Initiation? Wo willst du hin? Also das ist mir jetzt noch nicht klar, was willst du erreichen und was willst du machen oder brauchst du Hilfe oder was willst du initialisieren?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, die Frage hängt viel auch damit zusammen, dass wir kaum Möglichkeiten haben. Das habe ich ja versucht eben darzustellen. Es gibt einzelne Projekte, wie eben zum Beispiel Going Electric, wie EVMAP, aber das sind wirklich Leuchttürme. Das ist nicht wie jetzt in der Open-Source-Community, wo es ganz viel eben zu einem Thema gibt, weil die Schnittstellen so schön offen sind. Das passiert hier eben an der Stelle einfach nicht und es geht aber trotzdem super viele Leute an. Und ich denke, die Frage ist, können wir da technisch was tun? Vielleicht ein bisschen, aber da fehlt mir auch so ein bisschen die Idee. Also wie kann man da technisch was tun? Ne? Also wer da eine tolle Idee hat, gerne immer raus damit. Wir haben uns eben auch sehr viel damit beschäftigt. Wie können wir das verbessern? Denn wenn ich mir eben zum Beispiel ein sehr verwandtes Thema, den öffentlichen Personennahverkehr angucke, da geht deutlich mehr. Und da muss doch irgendwie eine Möglichkeit bestehen, dass wir da nicht für alle ein besseres Angebot schaffen, weil wir ja damit auch die Akzeptanz fördern können und natürlich auch den Betrieb überhaupt sinnvoll ermöglichen.
Ja. Weiß ich nicht, für die alten Tankstellen funktioniert das ja irgendwie, dass da die Daten freigegeben Richtig. Werden und man die nachschauen kann. Von daher ist so, also eigentlich sollte das ja sozusagen für die Anbieter, die sich transparent verhalten, es einen Ansporn geben, dass sie eben die schwarzen Schafe da, weiß ich nicht.
Ich würde nicht schwarze Schafe sagen. Das ist Es ist einfach nicht vorgesehen. Also es gibt keinen Anreiz dazu, weil man hat keinen Vorteil davon.
Ich habe zwei Punkte. Du hattest gerade eben noch mal den öffentlichen Nahverkehr als Positivbeispiel für Datenverfügbarkeit angesprochen. Mhm. Auch das ist leider nicht ganz ohne Probleme. Wenn ich immer noch auf aktuellem Stand bin, ist es, glaube ich, zum Beispiel weiterhin so, dass der VVO, der Verkehrsverbund rund um Dresden, weiterhin zum Beispiel die Fahrplandaten, ich glaube GTFS ist das Format, weiterhin nur explizit an PartnerInnen weitergibt. Das sind dann auch unter anderem Google und Apple, aber es ist jetzt nicht Open Data im Sinne von, dass sie irgendwo zur Verfügung stellen, wo dann Menschen ohne Antragsprozess sie einfach runterladen können, sondern sie wollen lieber mit irgendwelchen Partnern konkrete Deals aushandeln. Und das ist, glaube ich, auch eher so eine Art Cautionary Tale, wo wir aufpassen müssen, dass wir, wenn wir Datenverfügbarkeit fordern, aufpassen, dass sowas nicht auch passiert, weil das ermöglicht eben gerade nicht Innovation und vor allem ermöglicht es gerade nicht zivilgesellschaftliche Innovation, sondern zementiert eher eine Kooperation weiterhin von großen Big Playern.
Absolut.
Und dann noch einen Bereich von Innovation. Habt ihr Carsharing und Mietwagen auf dem Schirm? Das ist ja zum Beispiel auch ein Punkt, wo es wirklich relativ problematisch ist, dass es viele Features gibt, schon alleine auch der Ladestand, wo das dann eben nur über die App verfügbar ist. Wenn man jetzt irgendwie mit dem E-Auto durchs Land fährt und dann an der berühmten Bürgermeister-Ladesäule auf dem Marktplatz das Auto dann mehrere Stunden lang laden muss und dann aber keine Echtzeit-Updates über den Ladestand bekommen kann. Soweit ich weiß, ich kenne jetzt nicht so viele Anbieter, aber ich habe jetzt noch keinen Anbieter gesehen, der eben einem dann auch tatsächlich den Ladestand dann zum Beispiel durch deren App oder Website oder sowas zur Verfügung stellen kann, proxyen kann. Das heißt, man müsste entweder versuchen, sich für die paar Stunden, die man das Fahrzeug benutzt, explizit einen Account beim Hersteller zu registrieren, wenn es überhaupt geht. Oder die Funktion ist einfach nicht verfügbar.
Ja, genau. Also das stimmt. Da würden sozusagen deutlich mehr Innovationen möglich und auch die Carsharing-Anbieter oder auch die Autovermieter könnten davon natürlich deutlich profitieren, wobei die tatsächlich meistens proprietäre Lösungen haben. Es geht mir mehr tatsächlich auch um die Privatpersonen, ne, die im Grunde genommen völlig alleingelassen werden. Ne? Man hat dann 1000 Zettel, kann man das alles irgendwie ausrechnen, aber ganz ehrlich, wer soll das ernsthaft tun? Ne? Vor allem auch, ich sage jetzt mal, wenn man die Kaufkräftigen, ne, sind jetzt nicht immer die Jüngsten und die das am affinsten sozusagen aufnehmen und die möchten gerne an einer Stelle abgeholt werden, die sie kennen. Und vom Verbrenner ist man halt einfach was anderes gewöhnt. Ja.
Ich fürchte, wir haben das Ende unserer Zeit erreicht und ich muss die weitere Diskussion nach draußen bitten.
Gern. Vielen Dank.
Vielen Dank nochmal an unseren Speaker.